Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you gotta pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler.
Nagelsmann, Merz, Spahn, viele andere, sie kommunizieren alle schlecht. So der Vorwurf in den klassischen und in den sozialen Medien, auch an Stammtischen, in Vereinen, bei Konferenzen, schlecht gesagt. Kommunikation kann besser gehen, Thema heute bei Sprich mit mir. Hallo Klaus.
Hallo Andreas.
Disclaimer vorneweg, wir wollen uns ja hier nicht ins Rudel einreihen, sondern versuchen, den Vorwürfen, die da erhoben werden, auf den Grund zu gehen. Dazu gehört natürlich vielleicht mehr als irgendeine andere Zutat die Überzeugung, gute Kommunikation, die hat was zu tun mit Wahrhaftigkeit, mit Überzeugung, mit Haltung. Sagen wir immer wieder in diesem Podcast. Soweit so gut, produzieren wir heute mal einen Tag nach dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Das war kein schönes Spiel, das Endspiel. Da wäre zur Kommunikation eine Menge zu sagen, zur Brutalität der Argentinier, zu den Pfiffen für Infantino und Trump, zur Bilddrängelei des US-Präsidenten nach dem Spiel. Highlight für mich, und vielleicht führt uns das zum Thema, Klaus, das kurze Interview mit Spaniens Trainer Luis de la Fuente nach dem gewonnenen WM-Titel. Glücklich? Bescheiden, authentisch. Der Titel gehört der Mannschaft, sagt er. Kein Gebrüll, keine ausladende Bewertung, nur da ist ein Konzept aufgegangen, das die Mannschaft ernst genommen und umgesetzt hat. Ja, bescheiden, einfach gerade irgendwie und besonders glaubwürdig, weil der Mann seine Spieler ja quasi seit dem Sandkasten kennt, oder?
Schönes Beispiel dafür, weil er ist offensichtlich ein toller Trainer, aber er scheint ein noch größerer Kommunikator zu sein. Da habe ich noch eine schöne Ergänzung. Ich habe heute Morgen auf LinkedIn einen tollen Beitrag von dem geschätzten Kollegen Christian Galvez gelesen, auch Kommunikationstrainer. Der macht das auch also wirklich ganz, ganz toll. Und der hat das Beispiel Fuentes genommen, aber aus der Pressekonferenz vor dem Finale.
Okay.
Und er wurde dann wohl von einem Reporter, von einem Journalisten gefragt, ja, jetzt sind sie im Finale, aber ganz ehrlich, wenn man das nicht gewinnt, dann ist alles ja nichts. Und der Christian Galvez, der nimmt das so auseinander, dass er sagt, dieser Reporter setzt einfach diesen Rahmen, das in letzter Zeit von uns so viel bemühte Framing. Und De La Fuentes macht da gar nicht mit. Der sagt einfach, es ist eine unfassbare Leistung, in so einem Turnier ins Endspiel zu kommen. Was da ein Weg hinter uns liegt. Und wir sind alle stolz, wir als Team, das, was du auch gerade beschrieben hast, Gemeinschaftsleistung. Ich war der Jugendtrainer der meisten Spieler. Seit über 10 Jahren kenne ich die Jungs in- und auswendig. Die vertrauen mir, die folgen mir. Und alleine dort zu stehen, ist ein wahnsinniger Erfolg für uns, aber auch für das ganze Land. Das heißt, der lässt sich überhaupt nicht in diesen Rahmen zwängen, sondern argumentiert, so wie du es gerade auch sagtest, über seine Haltung und seine Werte einfach weiter. Der spielt dieses Spiel nicht mit. Jetzt gerade, wo du eingeleitet hast und als ich das dann zusätzlich heute Morgen las, ist mir noch mal klarer geworden, dass das einer der Hauptgründe aktuell ist, warum viele Gespräche überhaupt nicht richtig gut werden, weil einer versucht, sofort einen Rahmen zu setzen, meistens negativ geframed.
Genau.
Und der dann gefragt wird, antwortet, aber lässt sich vielleicht auch, weil er gar nicht gerade den Blick, das Ohr dafür hat, die Sensibilität, weil es gerade eine schwierige Situation ist, da reinziehen. Und spielt dann dieses Spiel der Negativität und des Mangels und der schlechten Sichtweise einfach mit. Und dann wundern wir uns, dass wir ganz schlechte Gespräche haben, die negativ geframed sind. Also danke für die Einleitung. Und da schließt sich hoffentlich der Kreis durch meine kleine Ergänzung.
Total. Und das ist natürlich eine Hauptzutat. Das werden wir auch noch vertiefen im Verlauf heute. Clickbait, also Neudeutsch, dass man im Prinzip die Intention inzwischen hat, tatsächlich, dass man Verwertbares in 10 Sekunden bekommt. Und das ist ja eine Krankheit, die wir häufig ansprechen. Das ist natürlich das Gegenteil von einem Gespräch. Wenn wir gerade bei Fußball-WM waren, wir haben das eine Trainerbeispiel, dann finde ich, sollte man das andere Trainerbeispiel auch noch nennen, Thomas Tuchel. das Spiel um Platz 3, was natürlich viel, Entschuldigung, geiler war als das Endspiel, weil irgendwie, ja gut, also ich verstehe ja nichts von Fußball, aber die Spanier, die Dreiecke und Vierecke spielen und dann aus Versehen mal einen reinmachen. Gott sei Dank haben sie gewonnen, weil ich war absolut für Spanien, um das mal klarzustellen, aber das Spiel um Platz 3 entfesselt, mega, richtig toll. Und Thomas Tuchel hat eben dann auch gesagt, Mensch, ja, das ist das beste Abschneiden seit den 60er Jahren für das Team der Three Lions. Und auch da so eine Bescheidenheit und so eine Ruhe, die damit transportiert wird, natürlich, und da macht er auch kein Hehl draus. Ich hätte lieber den Titel gehabt, klar, aber das ist eine tolle Leistung. Und darauf zu beharren, das scheint mir ein Weg zu sein, der in der allgemeinen Kommunikation, und wir wissen beide, Sport ist natürlich so ein Katalysator, und wenn diejenigen, die im Sport verantwortlich sind, vorangehen, dann kann das vielleicht eine Wirkung haben. Und das wären diese beiden Trainer eigentlich hinterlegt mit einer guten Wirkung.
Absolut. Ich hatte vor dem England-Argentinien-Spiel noch, glaube ich, auf Insta oder wo ein Video gemacht und habe gesagt, ich wäre für England, gerade auch wegen Thomas Tuchel, nicht weil ich leicht romantisiert denke, dann ist noch ein Deutscher im Endspiel, das war jetzt überhaupt nicht mein Ding, sondern weil ich ihn wahnsinnig dafür respektiere, dass er seinen Weg konsequent geht und alle versuchen, ihn zu verbiegen, aber er macht es so, wie er das denkt. So ein bisschen Klinsmann 2006. Ja, ja. So ein bisschen, ne? Er hat eine klare Vorstellung, schon bei der Nominierung des Kaders hat er ganz viel Gegenwind bekommen, weil er vermeintliche Topspieler oder Helden nicht nominiert hat. Aber er hatte sein Konzept, er hatte sein Bild von der Mannschaft und hat das durchgezogen. Und hat ja dann im Turnier was entfesselt. Da gab es auch schwierige Spiele, das war nicht immer nur Hurra. Aber er sagte eben auch, am Schluss ist es ein Ergebnissport. Und natürlich hatten wir dieses furchtbare Spiel gegen Argentinien. Und er braucht, und die Three Lions auch nicht, brauchen gar kein Alibi. Aber ganz ehrlich, hätte der Schiedsrichter in dem Spiel direkt mal durchgegriffen.
Mal richtig gepfiffen, ja, ja, ja.
Wäre das genau. In den ersten 45 Minuten. Und meine ehrliche Meinung ist, und ich versuche immer wieder Sportsmann zu sein, auch wegen meiner Fußballvergangenheit. Aber sei mir nicht böse, was die Argentinier da veranstaltet haben, das ist ein anderer Sport. Und ich fand das wirklich erbärmlich, dass der Schiedsrichter nicht die Cojones hatte, da mal durchzugreifen. Und selbst gestern, als der eine Argentinier den Spanier da durch die Luft wirbelt und dann einer auf Unschuldsding
macht. Unfassbar.
Plus die Tatsache, dass nach dem Spiel einige Argentinier anfangen, die Spanier zu schlagen und zu treten. Ich hoffe, da hagelt es noch Strafen, weil das hätte ich gerne, weil das sich so gehört. Nochmal zurück zu Tuchel. Der wird nach diesem Ausscheiden oder nach dem verlorenen Halbfinale natürlich von der heftigen Presse in England runtergemacht. Die vielen Experten, ehemalige Spieler, kritisieren ihn hart für seine Defensivtaktik. Er sagt nachher da, in der Pressekonferenz sagt er, ja Leute, es ist völlig okay, wenn man verliert, wird man hart kritisiert. Wenn man gewinnt, wird man auch gelobt. Das gehört dazu, aber man muss immer die Nerven behalten. Dann kommt das tolle Spiel um Platz 3 und alle sagen, das war der Wahnsinn. Und dann sagt er, die Niederlage war vielleicht gar nicht so schlimm, wie ihr alle gesagt habt, aber auch dieser Sieg ist vielleicht gar nicht so toll, wie alle wieder sagen. Wir müssen ein bisschen die Nerven behalten. Wir sind dicht dran. Das beste Ergebnis seit über 60 Jahren für England. Wir müssen die Lücke nach ganz oben schließen, aber die ist noch mal ein Tick kleiner geworden und daran möchte ich arbeiten. Boah, da möchte ich aufstehen und Standing Ovations geben. Das mag ich total.
Ganz genau.
Das mag ich total.
Große Aufrichtigkeit, ganz geradeaus. Und bevor wir so vielleicht ein bisschen darüber reden, wie wir diese Kommunikationskuh vom Eis kriegen, allgemein in unserer Rhetorik, und wir sagen ja immer wieder, wir brauchen keine Bühne, wir brauchen keine Fußball-WM, wir brauchen eigentlich eine gute Kommunikation, auch im Familienkreis, auch beim 1:1, auch am Stammtisch für diejenigen, die es mögen, mal beim Bier oder wie auch immer. Und das sollte man und kann man üben, auch ohne Anlass sozusagen. Also das mal vorneweg, aber ein Beispiel aus der Politik, was natürlich auch jetzt hochaktuell ist, Jens Spahn. Ja. Unionsfraktionschef und sein Mann sind mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden, nachdem Spahn sich ja in der Vergangenheit immer wieder gegen Leihmutterschaften ausgesprochen hat. Und Mitte Juli, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, tritt er zurück Schriftliche Begründung gab es, keine mündliche. Spagat zwischen privater Entscheidung und der nachvollziehbaren Erwartung an mich als Vorsitzenden unserer Fraktion ist größer geworden, als ich es erwartet hatte. So paraphrasiert ungefähr das, was er geschrieben hat. Also so eine Art Selbstdemontage eines der begabtesten, wie ich finde, Redner auf der Unionsseite, dem aber keiner mehr glauben kann.
Ja, ein ganz verrückter Vorgang, den du da nennst, den ich auch versucht habe zu verstehen. Ich war gestern lange im Zug und habe versucht, das alles nachzuvollziehen, was da in kürzester Zeit, in 2-3 Tagen passiert ist. Dann habe ich versucht zu verstehen. Und unausweichlicher Schritt, ich frage mich immer noch, warum jemand, der so lange im Geschäft ist, in wirklich wichtigen Positionen, der jetzt auch gerade als Fraktionschef ein Comeback hatte, der jetzt auch so mit als jemand galt, der im Zentrum der Macht steht, der auch für die letzten Reformpakete mitverantwortlich zeichnet, der mit dem Koalitionspartner SPD, Matthias Mirsch, eine Basis gefunden hat, wo die beiden toll arbeiten. Und plötzlich passiert so etwas. Ich habe mich gefragt, hat er das falsch eingeschätzt? Hat er das anders voraussehen wollen? Sein Mann hat das Bild gepostet. Es gab wohl so im Feuilleton eine Story in der Bild dazu. Man dachte wohl, das wäre es dann, weil viele jetzt aus der Medienwelt sagen, ja, der erste Gedanke war so, ach, wie schön, Familie und das geht. Und plötzlich kippt das, weil, das ist ein ganz wichtiges Detail, Leihmutterschaft ist in Deutschland schlichtweg verboten. Und er hat 2015 flammende Reden auch gegen Leihmutterschaft gehalten. Und es ist Beschlusslage in der CDU. Und er sagt dann, wir machen das aber in den USA und so. Das heißt, in einer führenden Rolle in so einer Partei, aber auch in Deutschland, weil es gar nicht geht, kannst du das nicht durchhalten. Das ist kein Spagat mehr, das ist dann quasi das Rückgrat so verbogen, dass du Schaden nimmst. Also der Rücktritt ist dann unausweichlich. Allerdings braucht es offensichtlich Druck. Vielleicht ist er dann doch überrascht. Es sei denn, Alternative 2, er hat einen Ausweg aus der ganzen Nummer gesucht und wollte
ja, das kann natürlich auch sein.
Ja. Politikgeschäft. Aber dann machst du es anders, finde ich. Aber eins ist doch klar. Wenn du den Schritt privat für dich machst, und das hat keiner von uns zu bewerten, wie dein Lebensplan mit deiner Familie ist, in solch einer Position musst du deine Ansprechpartner, also hier deine Partei, auch ein Kanzler, deine Koalitionspartner, die musst du frühzeitig mitnehmen. Weil das ist für die auch unglücklich, wie ich finde.
Ja. Hättest du es für möglich, dass das so eine Art Selbstüberhöhung gewesen sein könnte von jemandem, der eben auf diesem Politikparkett eben seit vielen Jahren unterwegs ist und vielleicht so ein Gefühl entwickelt, Mensch, mir kann nichts passieren. Hältst du das für möglich? Wir haben beide Jens Spahn auch schon erlebt und wissen oder haben den Eindruck, glaube ich, gewinnen können, dass das ein Vollblut-Profi-Politiker ist mit allen Wassern gewaschen.
100%. Also der weiß ganz sicher, wie das Geschäft funktioniert. Und der hat in letzter Zeit natürlich einiges politisch überlebt. Maskenaffäre, er war Gesundheitsminister. Er hat die Geschichte mit Prosius Gersdorf, der Richterin fürs Bundesverfassungsgericht, überlebt. Das ging auf seine Kappe zum Großteil. Und dann auf einmal hat er sich von einem Merz-Gegner, er hatte nämlich damals, als es um den Parteivorsitz ging, Laschet unterstützt und nicht Merz, und Laschet gewann damals, hatte er es geschafft, der Mann neben Merz zu sein, designierter Nachfolger in Anführungszeichen, also dass er Ambitionen hatte, auch ganz nach oben, ist ein offenes Geheimnis. Also ich will da nicht anmaßend sein und sagen, der hat die Bodenhaftung verloren, weil ich tief in mir drin glaube, dass er weiß, wie das Geschäft geht.
Ja.
Und der ist immer wieder auf die Füße gefallen und hat ganz viel gearbeitet. Und ob man das immer gut findet, wie er sich verkauft, ist ja ein ganz anderes Thema. Aber das ist wieder das Wirkungsthema. Wie kommt jemand rüber? Und es gibt unzählige Talkshows, wo er nicht so aufgetreten ist, wie ich es für besser empfunden hätte. Aber er ist ein Politiker durch und durch. Deshalb, ich bin immer noch ein Stück weit ratlos.
Ja.
Habe aber fast den Verdacht, dass er es so heftig nicht hat kommen sehen, weil er dann noch versucht hat, bei Ronzheimer im Podcast das zu retten. Da war es aber schon vorbei. Ich möchte an der Stelle nur sagen, ganz kurze Ergänzung. Es gibt irgendeine Doku über ihn, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die begleitet ihn als Gesundheitsminister. Und da siehst du ihn zum Thema Reden und Profi, wie er in seinem Büro steht und eine Rede trainiert und die Wand anspricht. Das, was wir immer sagen, du musst es laut sprechen. Und er steht da, egal wie sehr Profi er ist, und spricht sein Manuskript mehrfach durch, weil er dann den Auftritt im Plenum hat. Da habe ich gedacht, wie geil ist das? Aber was hier wirklich passiert ist, aber sicherlich eine Misskommunikation auf vielen Ebenen. Erstmal bei ihm. Kanzler hat relativ schnell reagiert und dann wohl auch den Rücktritt gefordert. Wobei auch da jetzt wieder, zuerst hat er gratuliert. Das wird ihm jetzt auch schon wieder negativ ausgelegt, weil ja alle so schlau sind. Also es wirkt so, als hätte Spahn es nicht aus freien Stücken gemacht. Und das ist vielleicht so ein kleiner Malus, muss man fast sagen. Das spricht dafür, was du sagst, dass er dachte, vielleicht komme ich doch durch.
Bleiben wir beim Thema Spahn und ordnen das ein bisschen ein mit unserer Rubrik. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Da haben wir den Bundeskanzler in einer Situation, wo Dinge anfangen zu glücken in dieser Bundesregierung. Man hat unheimlich schlau Kommissionen einberufen, die über jede Farbenlehre erhaben sind und hat gesagt, Mensch, das wollen wir alles im Paket durchführen. Ich empfand das als richtige, ja, wir haben ja ein paar Mal darüber geredet, Frühjahr, Herbst und was weiß ich, der Reformen und so. Und es hat irgendwie den Anschein gehabt, jetzt geht's los. Und dann kommt diese Causa Spahn tatsächlich und der Kanzler ist im ZDF Sommerinterview. Wir hören ihn mal ganz kurz und das interessiert mich jetzt wirklich sehr, wie du das einordnest. Also ein kurzer Ton aus dem ZDF Sommerinterview mit Bundeskanzler Friedrich Merz.
Ich habe dem Kind viel Glück gewünscht und habe mir gedacht, naja, hoffentlich geht er kommunikativ damit gut um und erklärt es gut, aber wir hatten gar nicht so viel Zeit, darüber zu sprechen. Das hatte wahrscheinlich auch was mit seiner Person zu tun und auch mit der Kommunikation. Und da hat es dann ziemlich viel Empörung gegeben. Ich bin seinem Wunsch gefolgt und habe ihm die Kommunikation überlassen. Wir hatten ja alle kaum Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen. Und er hat ja auch die Partei und die Fraktion erst sehr, sehr spät über das alles informiert. Wenn wir Zeit gehabt hätten, hätten wir das in Ruhe besprechen können, aber die Zeit hatten wir nicht.
Das ist also der Bundeskanzler, der über die Kommunikation von Jens Spahn redet und gleichzeitig damit konfrontiert wird, er habe über diesen Zusammenhang vor 10 Tagen schon Auskunft erhalten. Ist das kommunikativ bezogen auf den Kanzler? Ich verstehe, dass der sich natürlich irgendwie sauber halten muss in so einer Situation. Das ist vollkommen klar, meine Güte. Aber wie empfindest du das? Wie sauber oder wie gut ist das, was Friedrich Merz da sagt im Interview?
Mein erster Impuls ist, es ist einfach furchtbar ehrlich. Ja, ich wusste es vor 10 Tagen. In Klammern, ich habe gedacht, so eine Scheiße. Klammer zu, jetzt läuft es gerade, jetzt fällt das Ding uns auf die Füße. Aber okay, ich habe gratuliert, ja, weil ich weiß, Jens Spahn und sein Mann, die wollten ein Kind, der Spahn ist jetzt 46, 47, die haben das entschieden. Wer bin ich, dass ich das kritisiere, aber in meiner Politikwelt und ich bin Kanzler von Deutschland in einer schwierigen Situation und Spahn ist in einer exponierten Position, ich brauche ihn, passiert das, das hätte ich nicht gebraucht, das ist total menschlich. Wir haben irgendwie versucht, das jetzt hinzubiegen, aber jetzt haben die Ereignisse sich überschlagen und ich habe ihm auf seinem Wunsch hin die Kommunikation überlassen. Ich glaube, das ist furchtbar ehrlich, was er sagt. Jetzt können alle Klugscheißer, Entschuldigung, sagen, ach, ist wieder schlecht kommuniziert vom Kanzler, hat das wieder vergeigt, weil es ist ja ähnlich wie bei Berti Vogts, egal was er macht, es ist schlecht. Ja, wie war der Spruch, wenn Berti Vogts schwimmen geht, sagen die Leute, guck mal, kann nicht mal übers Wasser laufen.
Merz ist nur 1 Meter größer als Berti.
Ja, der hat noch ein bisschen bodenhafter. Also ich denke, dass es so ist. Ich habe wohl auch ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, jetzt kartet er nach. Macht er in meiner Wahrnehmung nicht. Ich glaube, er sagt einfach, wie es war. Und anscheinend gab es auch eine kleine Hilflosigkeit auf der Ebene, was machen wir denn? Weil auf der einen Seite das Menschliche, das haben ganz viele Journalisten gesagt, ach, wir haben uns gefreut, guck mal, wie toll. Aber dann kommt der harte Politikbetrieb. Und nochmal, da so zu tun, als wäre das nichts und er macht so weiter, geht nicht. Nein, also der Rücktritt ist unausweichlich. Da bin ich sauber, ja, da bin ich auch klar. Da gibt's nichts zu diskutieren, das geht nicht. Aber da jetzt ein Riesending wieder für den Kanzler draus zu machen, das sehe ich nicht.
Ich habe eine Empfindung beim Hören dieses kleinen Tons durchaus gehabt, ja, als wie Hölle friert zu. Ein Mann, der sehr krass einen Kollegen, mit dem er jetzt vertrauensvoll eine größere Weile zusammengearbeitet hat, voll über die Klinge springen lässt. und sagt, ja, wir haben ja nichts gewusst, der hat nicht mit uns kommuniziert, ich habe ihm die Kommunikation überlassen, so ein bisschen nach dem Motto selber schuld. Also diese Kälte hörst du da nicht? Also das mit der Ehrlichkeit kann ich nachvollziehen, dein Argument, was du da sagst, aber ich spüre da schon eine, boah, also eine sehr kühle Temperatur.
Ja, jetzt musst du Folgendes dir vorstellen. Wir müssen uns hier die Gemengelage anschauen. Wie du eben sagtest, plötzlich gelingt der Koalition hier und da was. Ob wir das alles gut finden, aber es gelingt was. Ihr wurde Handlungsunfähigkeit unterstellt von den ganzen Superkritikern. Und die haben jetzt was gemacht, ob man es gut findet oder nicht. In der Rentenreform, Gesundheitsreform, Wirtschaft kannst du immer noch suchen gehen, egal. Aber da ist was passiert. Und diese Rententhematik ist schon ein dickes Brett, ja. Und da sind gute Sachen draus hervorgegangen, wie ich finde. Habe ich auch nicht so erwartet, aber diese Kommission waren offensichtlich ganz toll. Auch die jüngeren Leute, die da mit verschiedenem Hintergrund agiert haben. Und das heißt, er hat das auch im Bundestag noch mal im Rahmen der letzten Regierungserklärung auch noch mal so dargestellt, dass die Koalition handlungsfähig ist. Also all das. Und jetzt kommt so ein Ding, was ja das Potenzial für wieder ein Riesenthema hat, was wieder der Koalition, letztlich dem Kanzler, massiv schadet. Und mein Empfinden ist, das wollte er absolut abwenden, was ich menschlich finde. Ob das andere wirklich super empathisch ist, kann man gerne ein Fragezeichen hintermachen. Jetzt ist genau wieder das. Hätte er es jetzt menscheln lassen und sagt, boah, Jens Spahn und ich, wir sind echt mittlerweile so dicke und das ist eine menschliche Tragödie jetzt, aber am Schluss entscheidet er sich für seine Familie, gegen seine Karriere. Mich trifft das, aber als Freund sage ich, Jens, ich wünsche dir alles Glück, im Politikgeschäft wird er mir fehlen. Hätte er alles machen können. Wäre mindestens genauso abgewatscht worden.
Ja, ja.
Und er ist gerade in der Rolle, und ich will das nur versuchen, auch für mich zu erklären, er ist gerade in der Rolle, das Land irgendwie doch noch auf Kurs zu kriegen. Jetzt ganz hart formuliert würde man sagen, Einzelschicksale spielen da jetzt keine Rolle. Das ist mir auch zu hart. Aber er hat ja gesagt, ich freue mich, ich habe gratuliert, aber ich glaube, er wollte mit aller Macht das Ding auf Kurs halten. Und jetzt kommt eine Ergänzung noch. Interessanterweise sagen ja ganz viele, die Beobachter der Berliner Bubble sind, das ist jetzt für Merz nochmal eine Riesenchance, das so neu zu justieren, dass dann nochmal ein Booster entsteht. Also die
durch Kabinettsumbildung meinst du?
Kabinettsumbildung, oder? Neu zu besetzen, eine Riesenchance. Und dadurch, dass das so schnell ging, wie viel Merz dazu getan hat, weiß ich nicht, aber er wird seinen Anteil daran haben. Weiß nicht, wie groß der Anteil der Bayern ist, keine Ahnung, aber das ist auch egal. Hat er natürlich die Möglichkeit, die Handlungsfähigkeit in Sachen Regierung bitte, nicht in Sachen Menschlichkeit, zu dokumentieren und auch in Handlung umzusetzen. Und ich denke, dass in der persönlichen Abwägung das für ihn auch dann wichtiger ist.
Natürlich, und das kann ich auch nachvollziehen. Und für uns ist natürlich hier in diesem Podcast das Thema und das wiederkehrende Thema die Kommunikation. Und Kommunikation hat mit dem Menschen, der da kommuniziert, immer zu tun.
Immer.
Auch bei Friedrich Merz, logischerweise. Und das war mein Petitum. Wir können das jetzt auch an der Stelle abschließen.
Gut.
Weil es hat mich sehr interessiert, wie du dazu stehst mit dieser Temperatur, die da eben ausgestrahlt oder nicht ausgestrahlt wird in einem solchen Gespräch. Und wir wissen natürlich bei jetzt bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, dass natürlich das menschliche Antlitz des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland eine Rolle spielt dabei.
Das ist völlig richtig. Und ich finde es toll, dass du es ansprichst. Du merkst ja, ich antworte da.
Wir ringen beide.
Ne? Das, absolut. Danke.
Korrekt, ja.
Wir ringen beide. Und ich habe auch das Gefühl, dass so diese ganze Medienlandschaft ein bisschen ringt. Auch die Bevölkerung. Aber es ist klar, dass es unausweichlich war, dass Spahn zurücktreten muss. Oder gegangen wird. Egal, er ist zurückgetreten.
Absolut, sehe ich auch so.
Das ist so. Und ich finde es gut, dass wir darum ringen, weil das zeigt, das ist nicht immer schwarz oder weiß. Und da hat jetzt ein Kanzler professionell durchentschieden, weil er es so musste. Und dann ist das auch okay. Er hat in dem Interview aber auch noch was gesagt. Er hat auch noch gesagt, was ihm heute auch teilweise in den Medien um die Ohren fliegt, fälschlicherweise. Er hat nicht die große Medienschelte betrieben. Er hat nur gesagt, häufig wird alles, was wir machen, negativ dargestellt. Ihr berichtet nicht ausgewogen darüber, was wir hinbekommen haben, gerade in letzter Zeit. Wird ihm, jetzt kommen ganz viele und sagen, ach, macht er wieder die Medienschelte. Nein, er differenziert das und redet genau über das, was wir eingangs hatten. Wie framet ihr? Wie framet ihr, verdammt nochmal? Wohnt ihr nicht auch in diesem Land? Wollt ihr nicht auch, dass es besser wird? Kann man nicht auch mal noch im Gegengewicht bringen, wenn es berechtigt ist? Oder müsst ihr nochmal draufhauen? Und ich finde es genau richtig. Und ich finde es richtig, so klar zu sprechen. Das wird ihm jetzt wieder so ausgelegt, aber das finde ich richtig, dass er das macht. Muss ich ganz klar sagen, weil vielleicht bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich, merkt man das, ein bisschen genervt bin. Wir haben ja auch im letzten Podcast und immer wieder inzwischen drin über dieses Framing gesprochen. Und gerade durch unseren Einstieg und den spanischen Trainer ist mir das kurbelt so dermaßen in mir, wie manipulativ dieses Framing offensichtlich mittlerweile eingesetzt wird.
Ich würde nach wie vor sagen, als gelernter Journalist zum Beispiel, der eben die Vergangenheit hat in öffentlich-rechtlichen Medien, die er hat, dass ich natürlich höchst allergisch gegen Hofberichterstattung bin, aber unterstelle und weiß auch, dass du das mit einem Honorieren von Erfolgen auch überhaupt nicht meinst, sondern einfach Realismus und nicht wieder, ich habe das Wort schon mal benutzt, Clickbait.
Ja.
Aber in dieser TikTokisierten Welt ist das eben so das Riesenthema. Und da kommen wir vielleicht noch mit einem dritten Beispiel, nachdem wir eben Fußball-WM und den Kanzler hatten, nochmal aus der WM jetzt aus deutscher Sicht mit einem dritten Beispiel, wo wir vielleicht entlang dieser Schnur mal argumentieren können, wie man aus dieser Nummer auch rauskommt, die Personalie Nagelsmann. Wieder schlecht abgeschnitten zum dritten Mal in der WM, das tut der deutschen Seele weh, alles verstanden, alles verdaut, alles Schnee von gestern schon wieder. Paraguay hat ungefähr so fair gespielt wie Argentinien und all diese Dinge wissen die Leute ja, nur ich lese dann in der Schlagzeile, Nagelsmann fährt mit seiner Frau in Urlaub nach Mallorca, als wäre das ein Kapitalverbrechen. Also es ist völlig unfassbar, dass jemand, der nach Monaten mit dieser Mannschaft natürlich mal in Urlaub fährt wie jeder andere, I'm so sorry, das geht doch überhaupt nicht.
Ist gar keine Meldung, gell?
Nee, das ist gar nichts. Ja.
Das ist überhaupt nichts. Aber da auch da siehst du, klar, er ist gescheitert in der deutschen Öffentlichkeit. Aus heutiger Sicht muss man sagen, der deutsche Fußball scheint seit 10 Jahren gescheitert zu sein, wenn man das jetzt so betrachtet. Wir hätten unter den letzten 4 wirklich gar nichts zu suchen gehabt mit unserem Fußball. Auch nicht mit der körperlichen Verfassung, auch nicht mit der Haltung, auch nicht mit der Aggressivität, mit der Fußballidee schon gar nicht. Hm. Also da fehlt irgendwas, aber das müsste jetzt aufgearbeitet werden. Aber denkt nochmal zurück. Als Klinsmann kam, lag der deutsche Fußball ähnlich am Boden. Rudi Völler ist zurückgetreten nach 2004 und dann kam plötzlich Klinsmann. Der hat alles umgedreht und der hat jetzt auch die Tage sich geäußert, hat auch große Kritik geäußert oder geübt am deutschen Fußball und sagt, wir müssen alles wieder umdrehen, wir müssen wieder ganz neu anfangen. Und dann hat er so einen Spruch gemacht, den fand ich großartig. Er hätte mit seinen italienischen Freunden gesprochen, hätte denen gesagt, du, bevor man dauernd direkt rausfliegt, ist es besser, wenn man gar nicht hinfährt.
Genau, das habe ich auch gehört, großartig.
Weltklasse. Ja. So, und jetzt Nagelsmann. Du musst dir überlegen, natürlich ist der Kerl in einer exponierten Rolle, der ist noch unter 40 und ist Bundestrainer. Dann hat er sich ein paar Baustellen aufgemacht mit Manuel Neuer, mit Dennis Undav, was unglücklich war. Dann geht er nach außen kommunikativ total geil hin und macht die Nominierung des Kaders so, wie er sie gemacht hat. Mit diesen kleinen, total empathischen Videos, mit Kinderbildern von den Spielern, mit Freunden, die sich äußern. Also großartiges Ding, ne? Da dachte ich, wow, jetzt kommt. Und er will den Geist hinkriegen. So, und dann kommt dieses erste Spiel gegen wohl einen drittklassigen Gegner, dass wir hoch gewinnen und alle denken, ey, wir sind im Endspiel, wie geil ist das? Und dann geht er hin und äußert sich kommunikativ in Interviews, so wie er das gemacht hat. Die Wirkung, bitte, ob er es so wollte, die Wirkung war, er ist beleidigt, er war genervt von Fragen, die seiner nicht würdig waren, er war nicht routiniert, er war nicht reflektiert. Nach dem Ausscheiden war einer der ersten Sätze, ich mache auf jeden Fall weiter, ich habe Vertrag. Auch eine gewisse Ich-Bezogenheit. Und dann, wenn du natürlich keinen Erfolg hast, gerade im Fußball, fällt dir natürlich jeder Mist auf die Füße. Dann fällt dir auf die Füße, dass deine Frau im Trainingslager war. Dass deine Mutter, so wie es berichtet war, ob es stimmt, ich habe keine Ahnung, ist mir auch ehrlich gesagt wurscht, im Privatjet hinterherfliegt. Ja, dann heißt es kein Fokus, alles andere war wichtiger. So, und dann am Schluss wurde nur noch drüber verhandelt, wie viel Abfindung er kriegt, bevor er seinen Rücktritt erklärt. Das heißt, der ist natürlich auch in der Berichterstattung dann massiv zerlegt worden. Ein bisschen hausgemacht, weil er hat nicht gut kommuniziert, nach außen zumindest. Das muss ich also aus meiner Sicht sagen, hat mich auch geärgert. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. warum er das so macht.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Aber ein paar Bemerkungen dazu. Also erstens mal, sportlich gesehen fand ich als Nicht-Fußball-Experte, dass diese deutsche Mannschaft total geile Spieler hat, großartige Spieler hat, die irgendwie nicht so harmoniert haben, wie das hätte sein sollen und bestimmt nicht die notwendige Härte auf den Platz gebracht haben. Das ist bestimmt alles richtig. Ich fand Nagelsmann unter dem Strich meist relativ sympathisch in seinem Auftritt. Natürlich im Nachhinein, ich gehe ja ganz gerne hausieren mit diesem Bild von Deutschland auf dem Globus, Stecknadelkopfgröße. Deutschland hat mit 4 Sternen und Finalteilnahmen, Schlag mich tot und so weiter, ist wahrscheinlich die erfolgreichste Fußballnation aller Zeiten. Hilft nichts, die letzten 3 Male hat es nicht geklappt. Aber vielleicht ist das ja auch ganz normal, dass das so ist. Ne? Also da können wir wahrscheinlich ähnlich wie die Italiener, die sich zum Schämen wahrscheinlich im Keller eingeschlossen haben, nachdem sie wieder nicht dabei waren. Und so, die Medaille hat immer 2 Seiten. Und ich bin, um Gottes Willen, ich kenne den Mann nicht persönlich und ich will überhaupt nicht Nagelsmann jetzt da irgendwie den Steigbügel halten oder ihm zur Hilfe eilen. Der hat kommunikativ, du hast es aufgezählt, einiges an Fehlern gemacht, gar keine Frage. Was mich stört, ist diese prinzipielle Erhöhung. Also wir haben eine Konjunkturdelle, es ist Armageddon. Wir sind nicht mehr Exportweltmeister, sondern die Chinesen, wir gehen unter. Wir sind nicht Fußballweltmeister, unser Sport ist nichts wert. Etc. pp. Also ich würde immer so ähnlich wie der spanische Trainer so ein bisschen Ruhe, Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, Nagelsmann hat das nicht gut gemacht. Wir wollen jetzt einen neuen Trainer haben, aber dass man Stillschweigen vereinbart über Abfindung und so weiter und nicht über Wochen nachtritt.
Da bin ich total bei dir. Warum? Das ist ja auch Thomas Tuchel-Style, haben wir eben auch gehabt. Immer wenn du eine schwierige Situation hast, ich vermeide jetzt extra das Wort Krise, um auch nicht zu überhöhen. Wenn du eine schwierige Situation hast, ein paar Probleme, dann macht es doch total Sinn, das Ganze zu analysieren und zu reflektieren. Und im besten Fall fängt man immer bei sich selber an. Und dann geht es darum, in die Aktion zu kommen, also proaktiv zu werden und nicht reaktiv, also Opfer zu bleiben. Und so machen wir das als Unternehmer jeden Tag. So macht man das auch im privaten Bereich, wenn du in eine schwierige Situation gerätst. Und diese ganzen Erhöhungen in alle Richtungen oder wie wir auch schon mal sagten, Empörungen, die dann künstlich hochgejatzt werden, bringen gar nichts. Warum? Die emotionalisieren maximal und damit bist du weit weg von einer sachlichen Befundung und einem Plan, wie du da rauskommst. Ich habe nichts gegen Emotionen, du weißt das. Ich mag das sehr gerne, gerade auch im Sport, aber auch so. Aber wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, macht es schon Sinn, mal kurz auf die Metaebene zu gehen, Emotionen auf Seite zu schieben und zu checken, um was geht's hier gerade.
Genau.
Und dann bist du viel besser. Und das würde ich mir in allen Bereichen, in der Politik sowieso, aber auch hier im Sport wünschen, sind wir unterwegs.
Da haben wir doch den Faden jetzt schon aufgenommen, wie man diese Mischung aus Depri und Agro-Haltung irgendwie vom Eis kriegt. Beispiel dazu. Ich habe letzte Woche ein Abschiedsgespräch gehabt mit einem langjährigen Podcast-Kunden. Und da war jetzt Unternehmensstrategie, ja, wir wollen das nicht mehr weitermachen. In der Regel würde ich jetzt sagen, um Gottes Willen, jetzt fällt mir so und so viel Umsatz weg. Und ja, also so dieses Muster, Depri Agro. Und dann bin ich in dieses Gespräch reingegangen und habe mich also du kennst mich, ich kenne dich. Ich habe mich ja vollkommen auf neutral gestellt und mit diesen beiden Damen ein wunderbares Abschiedsgespräch geführt. Die haben dann gesagt, Mensch, Herr Horchler, wir haben so gerne mit Ihnen zusammengearbeitet. Wir hätten das wahnsinnig gerne weitergemacht und so. Und es ist jetzt von der Unternehmensführung die Entscheidung getroffen, die hätten wir nicht so gewollt. Das war fast unser liebstes Produkt, mit Ihnen gemeinsam da auszubaldowern, wen lädt man da ein und was für einen Podcast macht man da und so weiter. Also es war richtig empathisch, nah und so weiter. Und die Vereinbarung war dann am Ende, dass man eben nicht mit Aggression auseinandergeht, dass ich gesagt habe, Mensch, ihr macht ja auch viele Kongresse und Konferenzen und so weiter. Wenn ihr mal einen Moderator braucht, here I am. Es ist immer wieder, das ist eine Wiederholungsschleife auch bei uns im Podcast, dass wir so irrsinnig die Kontenance verloren haben in diesem Land. Dass wir einfach ständig auf Adrenalin sind und ständig das Gefühl haben, alle wollen mir nur Böses. Und das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Also erstmal Glückwunsch zu dem Gespräch, weil so führt man das, so blöd das im ersten
Ganz
Moment
genau.
ist. Aber die Folge des Gesprächs, so wie es jetzt gelaufen ist, wird eben sein, dass die Tür noch ein Stück weit auf ist für vielleicht einen anderen Podcast irgendwann oder eben für Moderationsaufträge, Workshops, was auch immer. Weil man trifft sich immer wieder. Hättest du beleidigt reagiert, wäre die Tür zu und mit einem Extraschloss versehen und die wäre alle Zeit zu. Totaler Schwachsinn, weil so funktioniert das auf der Unternehmerebene. Ich habe aber noch eine ganz wichtige Ergänzung dazu. Mich treibt um, wir beide machen das natürlich auch, dass jeder und alle in Deutschland Menschen für ihre schlechte Kommunikation kritisieren. Und jetzt kommt ja unser Punkt. Die wenigsten lernen aber, was gute Kommunikation ist. Aber jeder hat eine Meinung dazu. Ja. Darf jeder haben. Aber Leute, auch da müsst ihr euch mal ein bisschen reflektieren. Was bewertet ihr denn? Ihr bewertet doch nur, was bei euch wieder ankommt oder was euch Social Media schon in die Rübe gehämmert hat.
Genau.
Also die Frage ist, wir sind ja auch meinungsstark. Aber wir sagen ja, wir kennen weder den Spahn persönlich noch den Nagelsmann. Natürlich bewerten wir auch, was ankommt. Aber natürlich mit dem Know-how. Und jetzt kommt ja eine ganz wichtige Sache, Andreas, die ist mir auch die Tage nochmal klar geworden. Was ist gute Kommunikation? Gute Kommunikation ist letztlich das, was bei deinem Gegenüber ankommt. Es geht ja nicht um den Sender, sondern um den Empfänger. Natürlich ist es dann wieder beim Sender. Wie kommunizierst du? Und wenn du dir jetzt die verschiedenen Modelle dir anguckst, guck dir die Persönlichkeitstypen an. Rot, Gelb, Grün, Blau. Wie sind die Leute strukturiert? Oder guck dir das Modell an mit dem Grafen. Du kennst das sicherlich. Dauer und Wandel, Nähe und Freiheit. Die Leute sind da einzusortieren. Und deine Kommunikation wird von den Menschen völlig unterschiedlich wahrgenommen. Wenn du Freiheitstyp bist, redest aber mit einem Dauertyp, dann stresst du den Dauertyp, weil der will bleiben, der will in seiner Komfortzone bleiben, der will keine Veränderung. Und du sagst, und morgen mache ich das Projekt und das, hat der maximal Stress und denkt, du hättest sie nicht mehr alle.
Ja, absolut.
Willst du aber zum Beispiel ganz viel Nähe, weil du ein Harmonietyp bist, aber da ist einer, der will nur Distanz, der will Macht, wie so ein José Mourinho oder so ein alter Felix Magath, die sagen, ich bin der Trainer, ich hau dich hier aus der Kabine, du, um die Macht zu zeigen. Und du bist ein Harmonietyp, ja, dann habt ihr eine Nullkommunikation oder sogar einen Angriff. Das heißt, der Punkt ist, wie sprechen Menschen in exponierter Stellung, damit so viele wie möglich von ihnen erreicht werden? Das heißt, du musst alle Persönlichkeitstypen ansprechen. Das heißt, du musst maximal wandelbar in der Art deiner Wahl und der Verpackung deiner Argumente sein. Du bringst mal eine Statistik und eine Studie für die Strukturierten. Du bringst ein Storytelling für die Begeisterungsfähigen. Du machst eine klare Ansage für die, die marschieren wollen, die Leistung bringen wollen. Oder du machst auch mal ein paar nette Sätze für die Harmoniebedürftigen, die mal in den Arm genommen werden wollen. Aber das ist die Kunst der Kommunikation oder der Rhetorik, bei gemischter Publikumslage alle Gruppen anzusprechen. Und das ist schwer.
Total. Und du musst ja auch selber prinzipiell aus deiner Komfortzone.
Ja,
also
klar.
Wir beide, die, ich sag mal jetzt, extrovertiert sind, ja,
ja,
müssen natürlich die Leute, die so im Schneckenhaus sich lieber aufhalten, ja, müssen wir ja auch mitbedienen. Übrigens zwei Sachen dazu. Die erste ist, ich finde diese Typologien ganz hilfreich, um einen Anfang zu finden. Bin aber inzwischen absolut so weit, dass ich sage, es gibt so viele Untertypologien, wie es Menschen gibt. Es ist noch viel, viel individueller, Mischformen und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, es hilft mit einem Anfangsverdacht sozusagen auf deine Planung, Kommunikationsplanung zuzugehen. Ich würde aber jedem empfehlen zu sagen, ich gehe über meine Komfortzone hinaus, aber ich verbiege mich nicht in der Art meines Vortrags, wenn ich auf einer Bühne tatsächlich bin. Und genauso wichtig, wie wenn du selber vortragend bist oder Kommunikationsbeiträge leistest, ist es ja in der Rezeption eben diese Sachen auch ein bisschen zu berücksichtigen. Und eben nicht diesem Social-Media-Wahnsinn zum Opfer zu fallen und zu sagen, ich nehme diese 10 Sekunden und die nächsten 10 Sekunden und dann ist meine Meinung fertig. Zack, Deckel drauf.
Das ist ja leider der Trend oder das ist die Technik, die dahinter steht. Diese kurzen Schnipsel, die gerade noch die Aufmerksamkeitsspanne, die tendenziell bald der einer Stubenfliege gleicht, noch zu füllen, ja. Und so wird das da geschnipselt, das ist Wahnsinn. Und ich kann den Menschen nur sagen, Leute, trainiert Aufmerksamkeit, trainiert Konzentrationsfähigkeit, trainiert Zuhören, trainiert euch irgendwo hinzusetzen und einfach mal Gedanken schweifen zu lassen und sich zu erschrecken, wenn ein kreativer Gedanke kommt, der nicht vom Algorithmus gesteuert ist, sondern von deinem Hirn, wenn es hoffentlich noch da ist. Das wäre echt super. Die Menschen merken nicht, wie sie sich in eine Verblödung rein katapultieren und damit die Kommunikation nahezu entsorgen. Und damit, da schließt sich auch der Kreis zu dieser Empörung, die du angesprochen hast, zu Recht, dass wir alles direkt in die Extreme knallen, weil dann kannst du die Leute emotionalisieren. Das ist, um wieder den Bogen zu spannen, das ist das, was unsere Vertreter der AfD machen. Die emotionalisieren, die greifen Ängste auf, die greifen Existenzängste auf, die greifen Frust auf, die greifen die Idee von wir armen Menschen im Osten sind abgehängt auf und bedienen das, ohne eine tragbare Lösung zu bringen. Die spielen nur mit Emotionen, nur mit Ängsten. Das ist für uns, wir sitzen hier schön in unserer Bubble und können das toll analysieren. Ich lebe nicht im Osten und fühle mich nicht abgehängt. Ich will das überhaupt nicht bagatellisieren, wie die Menschen da fühlen. Ich will nur sagen, dass das Konzept, was die anwenden, so durchschaubar ist, dass ich körperliche Schmerzen bekomme. Aber die Menschen offensichtlich in so einer schwierigen Lage sind, dass sie den Gedankenschritt gerade einfach nicht leisten können. Ich sage das extra so, ich will nicht immer einen Vorwurf machen. Ich rede jetzt nicht von den verstrahlten Nazis. Sorry, die meine ich nicht. Die können sehr wohl was dafür, die sind falsch abgebogen. Aber die, die Nöte haben, die Existenzängste haben, Angst um sich und ihre nächsten Generationen, die wieder zu holen über eine richtige Kommunikation, über eine offene, ehrliche, über eine empathische, aber hoffentlich wertegeleitete, das ist die absolute Aufgabe, die wir gerade haben. Und dann geht es auch hier im Westen um die Leute, die Angst haben, die gerade bei Audi rausgefeuert werden sollen oder so. Ich will das nicht bagatellisieren, das sind Existenzängste. Aber wie sprechen wir? Bestimmt nicht so wie eine DGB-Vorsitzende, die sagt, dann zahlt uns mehr Lohn. Also da müssen wir auch mal gucken, wie wir da wieder zusammenkommen. Aber mich treibt das gerade so um und du merkst vielleicht, ich bin ein Stück weit sauer, weil mir das alles klar macht im Moment, wie viele Menschen in meiner Wahrnehmung bewusst grottenschlecht kommunizieren, um die Leute nur noch zu emotionalisieren und in eine Richtung zu drücken. Das ist keine echte Kommunikation. Das ist eine Wirkung, die fatal ist. Das ist Wirkung, ja. In deren Sinne eine tolle Wirkung und Strategie. In meiner Wahrnehmung brandgefährlich.
Und der zusammenfassende Hinweis wäre vielleicht an alle, die uns zuhören, sich selber mal ehrlich zu machen und eben diese unter anderem auch wahnsinnig spannende Kommunikationsreise mal zu machen, mal abzulegen vom Ufer und mal eine Stunde einem Menschen zuzuhören, der zum Beispiel auch selber in Not ist.
Ja.
Mal mit einer Person sprechen, die politisch aus einem ganz anderen Spektrum kommt. Mit einer Person reden, ihr zuhören, die aus einem vollkommen anderen Kulturkreis stammt beispielsweise. All das übt und ich muss natürlich dazu sagen, Leute, lest bitte.
Bitte, bitte, bitte. Da hast du völlig recht. Also du musst lesen und es gibt übrigens Erhebungen oder auch so ein Buch, wie heißt das? Factfulness heißt das. Da ist die Quintessenz, dass die Menschen offensichtlich dazu neigen oder so erzogen wurden, die Welt deutlich schlechter zu sehen, als sie ist. Es gibt nämlich fast in allen Bereichen Verbesserungen, was weiß ich, Frauen in Jobs, Kinder, die an irgendwelchen Krankheiten sterben, wie viele durch Waffen sterben, trotz der Kriege und so weiter. Es ist immer positiver, als du es annimmst. Jetzt frag dich mal, woher das kommt. Haha. Weil du die ganze Zeit diesen Mist vom Algorithmus um die Ohren gehauen bekommst und dann gehst du raus und denkst, boah, das ist ja hier wie bei Mad Max hier. Ja, ja. Wo ist die Donnerkuppel? Ey? Was ist? Wann fängt Tina Turner an zu singen? We don't need another hero. Ich habe keine Ahnung. Also, ja. Wenn wir so zugeballert werden, und das ist genau der Punkt, wo wir alle bei uns anfangen können und sagen, Moment mal, fang erst mal bei dir an. Was in meinem Leben ist denn wirklich geil? Guck doch mal. Ich habe da was Tolles. Ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe einen Job, ich habe das, ich habe da. So, mir geht's gut. Entschuldigung, wo sind wir denn? Und dann kannst du mal den Blick ein bisschen weiten und einfach mal das Positive zumindest wieder wahrnehmen. Ich rede nicht davon, dass wir wirklich wie so ein Stammhirnlächler durch die Gegend rennen, sondern
überhaupt nicht, natürlich.
Sondern
nicht,
dass wir es wieder wahrnehmen und mit in unsere Reflexion einbeziehen. Mehr will ich gar nicht. Und dann müssen wir da ja noch mit reinlesen, das, was du auch immer wieder ansprichst, zu Recht, kümmert euch um eure Quellen. Das heißt, lest auch in verschiedenen Spektren, konsumiert das, um euch ein Bild zu machen. Das ist manchmal schwer genug, weil die Welt schon sehr komplex geworden ist anscheinend. Aber das gehört doch dazu, wenn ich versuche, das Ganze sachlich mal zu bewerten. Und ich soll bitte auch immer Emotionen haben zu den Menschen, aber bitte nicht verwechseln eine sachliche Analyse mit irgendeinem emotionalen Impuls. Ich bin wütend auf jemanden oder so. Das muss immer mal wieder sein, damit man nicht platzt, aber das hat ja mit der Analyse und der Reflexion dann wenig zu tun. Deshalb ist so wichtig, dass wir uns nach wie vor um unsere Quellen kümmern, um die Sachen hoffentlich nachvollziehen zu können.
Wir waren heute sehr, sehr zahm miteinander, Klaus. Also es spricht für die Kommunikation zwischen uns beiden, glaube ich. Ne? Vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen müde vom WM-Gucken oder so.
Überhaupt nicht.
Und nächstes Mal wieder streitlustiger oder so.
Komm, das war doch.
Gucken wir mal.
Ich denke, wir hatten einen guten Puls.
Also absolut, absolut.
Ich bin im Rennen, das ist geil.
Ja,
das ist ein super Thema.
Ja, finde ich auch. Das sollten wir fortsetzen irgendwann mal, weil das ist einfach zu wichtig, um es in einem Take sozusagen abzuhandeln. Ich weiß, du hast 25 Themen im Kopf, die du weiter zu diesem Themenspektrum einwerfen wollen würdest. Mir geht's genauso. Aber wir wollen natürlich unsere Hörerschaft jetzt nicht total überfordern. Ne?
Aber lassen mich das zum Schluss noch bitte sagen. Gerade jetzt in der Zeit, auch mit den anstehenden Wahlen im Osten, ist dieses Thema so wahnsinnig wichtig. Meine absolute Überzeugung ist, wenn die Menschen mehr im Gespräch sind, ohne vorher die Etiketten auf die Stirn geklebt zu haben, haben wir eine Chance, uns in eine andere, eine bessere Richtung zu entwickeln. Deshalb bleiben wir dabei. Wir müssen in den Infight. Wir müssen bitte im Gespräch bleiben und können nicht jeden schon abkanzeln und gedanklich entsorgen. Das wird zu nichts führen. Und jetzt gilt es. Jetzt ist die Zeit, wo es richtig gilt.
Dabei lassen wir es bewenden, lieber Klaus. Vielen Dank für den Moment.
Ich danke.
Das war Sprich mit mir. Likes, Abos, Kommentare, Themen, Anregungen gerne bei ohnesorgekommunizieren.de oder bei podcon.de. Das sind unsere beiden Webseiten. Und wir würden uns total freuen über einen kleinen Kommentar bei Spotify, Apple oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Würde uns super freuen. Ebenso natürlich tatsächlich Anregungen. Sagt uns, was brennt euch kommunikativ unter den Nägeln? Das würden wir anpacken, auch wenn es ein heißes Eisen ist.
Dann würden wir es erst recht anpacken. Und ich will es noch offensiver sagen, wir würden uns nicht nur freuen. Schreibt doch einfach mal was rein.
Mach mal.
Schreibt doch was rein und empfehlt den Podcast weiter. Den sollen noch viel mehr Leute hören. Weil so langsam werden wir immer größer und wir kriegen immer mehr tolles Feedback, weil da was angestoßen wird. Weil es immer wieder heißt, ich komme da ins Nachdenken und das habe ich so noch gar nicht gesehen und so weiter. Darum geht's doch, damit wir die Debatte anfeuern. Also Leute, so ein bisschen mehr Proaktivität und das war jetzt nicht aggressiv gemacht.
Dankeschön. Bis dann.
Bis dann, ciao.